Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch zum ersten Abend im neuen Herbstzyklus von Wissen fürs Leben. Wir beginnen heute mit einem großen Lebensthema, mit der Liebe, mit einer großen Frage unseres Daseins, nämlich warum die Liebe so schwierig ist und wie sie dennoch gelingen kann. Erfüllte Liebe, erwiderte Liebe, die weckt in uns ja die besten, die hellsten Seiten. Abgelehnte, gekränkte Liebe, die weckt in uns die schlechtesten, die dunkelsten Seiten bis hin zum Mord und zum Suizid. Gleich wie die Liebe dich krönt, so wird sie dich kreuzigen, lässt Khalil Gibran seinen Propheten sagen. Die Liebe, das ist der Stoff für Komödien und Tragödien, für Schlager und Opern, für kitschige Romane und für die großen Dramen der Weltliteratur. Der verstorbene Loriot, der hat gemeint, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Und deshalb hat er gezeigt, wie schwierig es schon ist, beim Frühstück sich über ein weichgekochtes Ei als Mann und als Frau zu verständigen. Trotzdem probieren es Männer und Frauen immer wieder mit der Liebe, auch mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Und sie werden mit großer Regelmäßigkeit zerrieben zwischen dem Wohlgefühl, das von der Liebe, besonders von der romantischen Liebe, erwartet wird, und den Problemen, die nicht in ihr vermutet werden. Diese brillante Formulierung, zerrieben zwischen dem Wohlgefühl, das von ihr erwartet, und den Problemen, die nicht in ihr vermutet werden, diese Formulierung stammt leider nicht von mir, sondern von Wilhelm Schmid. Wilhelm Schmid ist für mich ein Meister der Sprache, der schönen, brillanten, auch der frechen und provokanten Formulierung, mit der er die Ergebnisse seines originellen, scharfsinnigen und lebenspraktischen Denkens fasst und uns zum Nachdenken und Mitdenken präsentiert. Warum die Liebe so schwierig ist und wie sie dennoch gelingen kann, dieser Frage geht Wilhelm Schmid nicht als Psychologe oder als Psychotherapeut, sondern als Philosoph nach. Sein Ziel ist, das vielschichtige Phänomen der Liebe besser zu verstehen, damit wir mit größerer Umsicht überlegter handeln und bewusster lassen können. Philosophieren heißt für Wilhelm Schmid, und das ist auch das Ziel dieser Reihe Wissen fürs Leben, Zusammenhänge besser zu verstehen, um im Leben auch besser damit umgehen zu können. Und Zusammenhänge verstehen, das bedeutet auch immer Sinn erfahren. Liebe, warum sie so schwierig ist und wie sie dennoch gelingt, dieses Büchlein ist druckfrisch, ganz neu. Es ist erst gestern erschienen und nur durch die Aufmerksamkeit unserer Buchhändlerin ist es heute auch schon auf dem Büchertisch für Sie zu haben. Also Sie erleben heute Abend eine Premiere. Und dieses Buch, Die Liebe neu erfinden, zeigt den Weg, die Spur, wie die Liebe trotz aller Schwierigkeiten gelingen kann. Lieber Herr Professor Schmid, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und dass Sie Ihr neues Buch nicht in Berlin, nicht in Hamburg, nicht in München oder Zürich präsentieren, sondern hier bei uns in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ganz herzlich willkommen. Danke schön.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist eine Jahreszeit, in der man nicht so genau weiß, soll man sich anziehen oder soll man sich ausziehen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, für heute Abend mich anzuziehen, weil es sicherlich kalt wird. Jetzt bin ich hier bei Ihnen, jetzt merke ich, jetzt ist es heiß, also ziehe ich mich besser aus. Bei der Liebe wird es einem sowieso des Öfteren heiß. Und da kommt dann auch irgendwann die Zeit, nicht die Jahreszeit, sondern die Alterszeit, wo man froh wäre, wenn es noch ein bisschen heiß würde. Was ist eigentlich Liebe? Und was kann das heißen, die Liebe neu erfinden? Das waren mal die Fragen, die ich mir selber gestellt habe. Ist schon eine kleine Weile her, aber in der damaligen Zeit hatte ich das Problem, es mit einer Liebesbeziehung nach der anderen zu versuchen, und jede ist schiefgegangen. Nicht etwa, wie Sie denken, nach einer Nacht, sondern nach 3 Monaten, nach 1 Jahr, nach 3 Jahren. Das tut weh. Und vor allem konnte ich nicht verstehen, warum das überhaupt geschieht. Ich hatte doch alles richtig gemacht. Es ging doch um Harmonie, nicht wahr? Warum jetzt dieser Ärger? Und wer hat den Ärger angefangen? Wenn ich ehrlich war, war ich selber. Und warum habe ich denn angefangen? Ich wollte doch gar keinen Ärger. Haben Sie das an sich auch schon mal festgestellt, dass Sie Ärger angefangen haben, obwohl Sie eigentlich Harmonie wollten? Im Leben gibt es merkwürdige Phänomene. Und eins der merkwürdigsten ist eben die Liebe. Ich wollte klüger werden über die Liebe, damit das nicht mehr ewig so weitergeht, ständig wechselnde Beziehungen. Das ist ja ganz lustig, vor allem wenn man jung ist. Aber man merkt dann auch, dass das eigentlich Kraft kostet. Sehr schön, aber es kostet Kraft. Und je älter wir werden, wie die Älteren unter uns wissen, desto mehr Kraft kostet das. Wir werden klüger im Leben. Aber nicht deswegen, weil wir klüger werden, sondern weil wir kraftloser werden. Deswegen müssen wir klüger werden, damit wir mehr Kraft einsparen können. Wir verkaufen es dann als Weisheit. Ich entschloss mich zur Liebe, zur Weisheit. So heißt auf Deutsch die Philosophie. Philos, das ist der Freund, der Liebende. Und Sophia, das ist die Weisheit. Ich war mir ganz sicher, klüger wird man in der Liebe, vor allem in der Philosophie. Ich hatte noch gar nicht Philosophie studiert, aber ich war mir schon sicher. Das einzige Problem war eigentlich, nach 2 Jahren Studium, dass ich nicht klüger geworden bin, schon allein deswegen nicht, weil gar nicht die Rede war im Philosophiestudium von Liebe oder Leben oder solchen Alltagsphänomenen. Und als ich mich beschwerte bei meinen akademischen Lehrern in Berlin, bekam ich zu hören, ich sollte mal vielleicht besser eine Therapie machen. Ich bin dem Ratschlag nicht gefolgt, sondern ich habe mich entschieden, die Philosophie weiter zu betreiben, professionell zu betreiben, Studienabschluss, Doktorarbeit, Habilitationsarbeit, Privatdozent, Professur. Und dann erst fühlte ich mich reif, das anzupacken, weswegen ich ursprünglich eigentlich Philosophie zu studieren begonnen hatte, nämlich nun das auch allmählich in Buchform zu bringen. Das hat schlicht und einfach 30 Jahre gebraucht. Ich brauchte so lange, um das ganze theoretische Rüstzeug mir zu erarbeiten. Es waren endlose Mengen von Büchern zu lesen, wie Sie sich vorstellen können. Denn wenn Sie mal in die Buchhandlung gehen, die freundlicherweise heute Abend hier ist, und blättern da die Bücher durch, jedenfalls die Romane, werden Sie keinen finden, in dem es nicht um die Liebe geht. Bei den Sachbüchern ist es ein bisschen anders, bei der Philosophie ist es noch ein bisschen anders. Da kommen Sie locker durch, wenn Sie sich über die Liebe kundig machen wollen, da gibt es nicht so viel. Sie kommen aber auch deswegen durch, weil es ist auch gar nicht lesbar. Und abgesehen von dieser theoretischen Vorbereitungsarbeit über 30 Jahre hinweg, war natürlich auch einige Erfahrungsarbeit nötig. Ich habe ja nicht mit Beginn des Philosophiestudiums die Erfahrungsangelegenheiten in der Liebe eingestellt. Ganz im Gegenteil. Jetzt musste ich ja experimentieren. Ich war dazu sozusagen verpflichtet, alles auszuprobieren, was irgendwie mit Liebe zu tun hat, um dann auch, ich hoffe, Sie merken das meinen Büchern an, zu wissen, wovon ich schreibe. Und zu welchem Schluss bin ich nun gekommen? Was ist eigentlich Liebe? Vermutlich gibt es eine Wahrheit der Liebe. Und vermutlich erkennen wir auch die Wahrheit der Liebe. Aber niemals vollständig. Immer nur kleine Stückchen. Das Problem dieser kleinen Stückchen ist nur, dass jedes Mal, wenn wir so ein kleines Stückchen erkannt haben, ganz sicher sind, jetzt die ganze Wahrheit zu kennen. Und dass wir in 5 oder in 10 Jahren oder mit einem anderen Menschen andere Erfahrungen machen, die uns ein anderes Stückchen Wahrheit zeigen, das führt uns nicht zu der Einsicht, vorher ein Stückchen, jetzt ein Stückchen, da bleiben noch viele andere Stückchen. Nein, gestern habe ich mich geirrt, heute aber bin ich endgültig im Besitz der Wahrheit, der Liebe. Ich möchte gerne sagen, um es auf den Punkt zu bringen, vielleicht können wir uns am besten darauf verständigen zu sagen, Liebe ist, was als Liebe gedeutet wird. Also unsere jeweilige Deutung von Liebe, das ist auch Liebe. Wir sollten nur nicht die eine Deutung, die wir jeweils haben, damit verwechseln, dass es keine anderen Deutungen mehr gibt. Im Grunde können wir, schon wenn wir mit unserem Gegenüber sprechen, den oder die wir lieben oder mal geliebt haben, wenn wir darüber sprechen, was verstehst du denn unter Liebe, schon da können wir eigentlich bemerken, wir haben niemals eine identische Auffassung davon. Wir nehmen das nicht ganz ernst, denn es ist ja klar, der andere irrt sich halt ein bisschen. Denn wir selber sind im Besitz der Wahrheit, der andere muss da erst noch dahinter kommen und ist momentan noch auf Abwägen. Nein, er ist oder sie ist nicht auf Abwägen, sondern wir haben unterschiedliche Deutungen. Wir werden es niemals schaffen, kein Paar kann das schaffen, unsere Deutungen identisch zu machen, sodass wir sagen, wir haben ein und dieselbe Auffassung von Liebe. Ich sollte nicht sagen, nie. Nein, an manchen Abenden schon. Aber am nächsten Morgen ist es schon wieder anders. Ist das schlimm? Nein, das ist lebendig. Das ist Leben. Dass es eben niemals endgültig festgestellt ist, sondern dass immer noch etwas übrig bleibt, zu erkunden und zu erfahren und zu erproben und eben neu zu deuten. Wir könnten dann auch zur Auffassung kommen, die Deutung, die wir heute haben, war schon mal eine ganz andere. Es gibt nicht nur die individuelle Deutung, die wir haben, sondern es gibt auch die kulturelle Deutung, die wir haben, der wir meistens nachrennen, ohne sie als Deutung einzusehen. Auch da können wir leicht bemerken, für uns in Deutschland liegt es nahe, mal nach Frankreich zu gehen. Das gehörte zu meinem Ausbildungsprogramm in Sachen Liebe, 2 Jahre Paris. Sie sind alle schon in Italien unterwegs gewesen. Das ist auch ein gutes Ausbildungsprogramm. Aber Sie können daraus lernen, so wie Sie die Grenze überschreiten, herrscht nicht mehr dieselbe Auffassung von Liebe wie zu Hause. Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Kulturen. Das Thema Treulosigkeit wird in Frankreich deutlich, signifikant lockerer gehandhabt als in meinem guten, treuen Deutschland. Das ist ja jetzt auch aufgeflogen, nicht wahr? Dieser Claude Lévi-Strauss, oder wie hieß er nochmal? Strauss-Kahn. Dieser Dominik Strauss-Kahn, Eine andere Frau hätte den längst in die Wüste geschickt. Sie wusste offenkundig seit langem von seinen Praktiken, aber das stört sie nicht weiter. In Frankreich ist das nicht ungewöhnlich. Hierzulande, vielleicht in Österreich wie in Deutschland, wäre das doch nicht so ohne weiteres zu haben. Und so auch, wenn wir in der Kulturgeschichte rückwärts gehen würden, wie haben unsere Großeltern geliebt, falls sie sich noch erinnern oder falls ihre Großeltern auch noch ihnen leibhaftig vor Augen stehen und Rede und Antwort stehen können. Was war für die wichtig? Da gibt es einige wenige, da scheint das Liebe gewesen zu sein, so wie wir Liebe heute verstehen. Aber für viele war das so, dass sie halt einfach irgendwann zusammengekommen sind, weil die Eltern das wollten, dass sie zusammenkommen. Und dann haben sie halt das Leben miteinander bestritten, mehr oder weniger. Meine Großmutter sagte zu meinem Großvater gerne vor uns Kindern immer wieder, du bist doch ein alter Depp. Das war ihre Art von Liebe. Sie meinte es durchaus ernst. Also Liebe ändert sich durch die Zeiten, Liebe ändert sich durch von Kultur zu Kultur, Liebe ändert sich von Individuum zu Individuum. Was ist die Deutung von Liebe, mit der wir in unseren Kulturen, glaube ich, man kann sagen, den deutschsprachigen Kulturen zu tun haben, vielleicht sogar zu schaffen haben? Das ist eine Liebe, die man die romantische Liebe nennt. Das ist doch sehr stark nach wie vor in den Hinterköpfen der Menschen. Wenige kommen auf den Gedanken, dass das eventuell nur eine Möglichkeit von Liebe sein könnte, neben der es noch andere geben kann. Und was heißt romantische Liebe? Es soll immer Harmonie sein. Es soll nie Ärger geben. Also das, was ich damals verstanden hatte, es waren die 70er Jahre, die Zeit der Blumenkinder, die ich auch mitgelebt habe. Schön war's, aber heute erst verstehe ich, warum das damals natürlich ein ums andere Mal schiefgehen musste, weil das Scheitern ist der romantischen Liebe bis auf wenige Ausnahmen einprogrammiert. Sie wissen alle, wie das alltägliche Leben ist. Ist das immer Harmonie und niemals Ärger? Naja. Was hält uns eigentlich davon ab, die Liebe anders zu deuten? Also sagen wir mal so zu deuten, die Liebe ist ab und zu mal Harmonie, aber des Öfteren Ärger. Was kann da passieren mit dieser Liebe? Eigentlich nicht viel, weil so ungefähr spielt sich sehr im Alltag auch wirklich ab. Neu wäre dann nur, dass es außer Ärger auch ab und zu mal Harmonie geben sollte. Das müssten wir also zustande bekommen. Ich möchte diesem Kind mal einen Namen geben. Im Unterschied zur romantischen Liebe wäre das vielleicht die pragmatisch-romantische Liebe. Also eine Liebe, die auf romantische Ingredienzien nicht völlig verzichtet. Eine Liebe, die sich aber auf der anderen Seite sehr weit einlässt auf die Pragmatik des alltäglich gelebten Lebens. So viel erstmal zur Theorie. Ich möchte Sie nicht langweilen mit zu viel Theorie. Ich möchte Ihnen gerne vorführen, wie diese Liebe in der Praxis aussehen kann, weil nur das interessiert Sie ja auch, um das zu vergleichen mit der Liebe, die Sie selber leben und dann zu sagen, ja, an dem Punkt haben wir vielleicht noch Nachholbedarf oder zu sagen, wir sind eigentlich vollkommen auf dem richtigen Weg. Verstehen Sie es aber bitte richtig, auf dem richtigen Weg, gemäß dieser Deutung, was ich Ihnen vorschlage, ist auch nur eine Deutung, nicht die letztendliche einzige Wahrheit der Liebe. Zu dieser Deutung gehört, dass wir die Liebe atmen lassen sollten. Liebe muss atmen können, genauso wie wir als Menschen nur leben können, wenn wir atmen können. Und atmen können, um es ganz kurz noch in Erinnerung zu rufen, besteht darin, einzuatmen und auszuatmen. Nicht, dass wir auf den Gedanken kommen, nur noch einzuatmen oder nur noch auszuatmen. Beides geht schief. Und in der Liebe ist es ganz genauso. Nur einatmen, das würde zum Beispiel heißen, nur tolle Gefühle. Nur noch die berühmten Schnaufer, die Sie aus dem schönen Popsong von damals Je t'aime kennen. Oder nur ausatmen soll heißen, es kommen überhaupt keine rechten Schnaufer mehr vor. Ist auch schlecht für die Liebe, wenn es gar nicht mehr atmet. Dann geht nicht nur der Mensch hin, sondern dann geht auch die Liebe hin. Also wir wollen die Liebe, das ist die Deutung, die ich vorschlage, atmen lassen. Und zu dieser Atmung gehört, dass wir uns nicht ständig nur miteinander befassen, sondern immer auch jeder mit sich selber. Gerade romantische Liebe tendiert zur ewigen Umarmung. Bald wird es dann nicht mehr Umarmung, sondern Umklammerung. Und dann wächst schon mindestens bei einem das Bedürfnis, auf Distanz wieder zu gehen. Die romantisch-pragmatische Liebe kann atmen zwischen der Nähe und der Distanz, zwischen der Befassung mit sich selber, die wir immer wieder zwischendurch mal brauchen, und der Befassung miteinander, die wir natürlich auch brauchen. Und die atmende Liebe kann atmen zwischen den verschiedenen Ebenen der Liebe, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Das sind keine überraschenden Ebenen, sondern das sind die Ebenen, auf denen das Menschsein nun mal stattfindet. Wir können allerdings einzelne Ebenen vernachlässigen und brachliegen lassen. Das können wir im Leben mit uns selber und das können wir im Leben zu zweit. Entscheiden darüber können nur Sie allein. Ich möchte Ihnen nicht sagen, Sie müssen alle Ebenen der Liebe bespielen. Menschen sind sehr unterschiedlich veranlagt. Und es kann sein, dass ein Mensch wenig körperliches Bedürfnis hat, beispielsweise. Dann hat es keinen Sinn zu predigen, du musst aber auf der körperlichen Ebene auch lernen zu lieben. Wenn nicht, dann halt nicht. Ein kleines Problem entsteht nur dadurch, dass der andere nicht unbedingt in derselben Verfassung ist. Fast sollten wir sagen, die Regel ist, dass der andere nicht auf derselben Ebene ist wie ich. Daraus resultiert eine der großen Schwierigkeiten der Liebe, die nicht einfach zu lösen sind. Aber eine gute Voraussetzung für eine Lösung ist einzusehen, es gibt diese Ebenen und nicht alle Menschen sind permanent auf derselben Ebene. Schon gar nicht die Liebenden. Es sei denn, im ersten halben Jahr, über das spreche ich nicht groß, weil das erste halbe Jahr macht keine Schwierigkeiten, da geht alles wie von selbst, da ist alles wunderschön. Ich spreche nur über den Tag danach. Also den Rest des Lebens. Die körperliche Ebene der Liebe hat wesentlich mit Sinnlichkeit zu tun. Das Leben oder Gott oder beide hat uns Sinne mitgegeben, 5 bis 7 an der Zahl. Und die Liebe hat die Eigenart, alle diese Sinne aktivieren zu können, in manchen Zeiten sogar zur selben Zeit. Das schaffen nicht viele Phänomene des Lebens. Unter anderem deswegen ist die Liebe so begehrt und so attraktiv. Denn Sinnlichkeit hat einen hohen Reiz in sich. Also den anderen zu sehen, ihn zu hören, ihn zu riechen, ihn zu schmecken, ihn zu betasten, die bekannten 5 Sinne, sich mit ihm zu bewegen, Bewegungssinn ist der 6. Sinn, und ihn im Bauch, im eigenen Körper zu spüren, das Bauchgespür, das Bauchgefühl ist der 7. Sinn. Nicht, dass ich hier völlig wilde Spekulationen anstelle, sondern nachdem die Frauen das schon seit ein paar Jahrtausenden so gesehen haben, sind mittlerweile auch die männlichen Neurobiologen dahinter gekommen, dass es tatsächlich im Gehirn eine Repräsentation für den inneren Körpersinn gibt. Und der ist keine Erfindung der Frauen, sondern es gibt tausende von Sensoren, die im Körper verteilt sind und im Bauchraum besonders stark. Und diese Sensoren melden zu jeder Tages- und Nachtzeit in jeder Millisekunde eine Menge Daten ans Gehirn und das Gehirn verrechnet das zu einem Zustand. Sich gut zu fühlen, sich nicht gut zu fühlen, sich nicht gut zu fühlen und sich gut zu fühlen kann Gründe haben, die im eigenen Körper, im eigenen Sein begründet sind und kann mit dem zu tun haben, was außenrum ist. Denn wir sind ja nicht mit einer Betonmauer gegen die Umwelt abgeschottet, sondern wir spüren natürlich die Schwingungen der Umwelt in unserem Körper. Also insofern dürfen wir diesen siebten Sinn mittlerweile für voll nehmen und ihm vielleicht sogar einiges abgewinnen. Gerade in der Liebe, wissen Sie ja aus Erfahrung, da spürt man ziemlich viel im Bauch. Sind da nicht auch die Schmetterlinge im Bauch? Ja, genau, spricht man doch davon, von den Schmetterlingen im Bauch. Gibt viele schöne poetische Formulierungen, hinter denen schon auch sinnvolle Beobachtungen stehen. Dieser ganzen Sinnlichkeit, all dieser Sinne, die in der Liebe wach, besonders wach werden können, verdanken wir die Erotik der Liebe. Und ein Teil der Erotik ist die Sexualität. Sexualität in der Beziehung sorgt für rosarote Stunden, wenn es sie gibt. Für die Sexualität ist eine menschliche Fähigkeit, die uns angeboren ist. Aber wie alles, was uns angeboren ist, braucht das Ausbildung. Uns ist auch die Fähigkeit zur Intelligenz angeboren, aber die Fähigkeit braucht Ausbildung. Dazu gibt es ja auch Schulen und Universitäten. Und wo sind die Universitäten und Schulen der Sexualität? Die gibt es nicht. Es gibt halbwegs Aufklärungsversuche der Eltern zu Hause. Alle, die Eltern sind, wissen, wie peinlich das ist, wie unmöglich das ist und bald auch von den Kindern, von den Heranwachsenden gar nicht mehr wahrgenommen wird, weil die finden schon ihre Wege selber. Wir früher im Gebüsch, die heute im Internet. Der Unterschied ist null. Nur, dass die Eltern immer beunruhigt sind. Das waren meine Eltern auch schon. Wir müssen uns das Wissen selber zusammensuchen, zusammen glauben, möchte ich fast sagen. Und doch ist es so wichtig, Wissen zu haben darüber. Übung ist natürlich auch wichtig. Übung, Übung, Übung heißt es auch in diesem Metier. Und Wissen. Wir bräuchten ein Wissen darüber, welche altersspezifischen Eigenarten die Sexualität hat, denn sie verändert sich ungefähr alle 10 Jahre gravierend. Es ist sinnlos, als 58-jähriger Mann den 28-Jährigen mimen zu wollen. Das geht nicht gut, auch nicht mit einer blauen Pille. Und wir bräuchten sehr viel Wissen von den Unterschieden der Geschlechter in der Sexualität. Also den Unterschieden zwischen Mann und Frau, denn die sind signifikant groß. Ich habe selber nicht geglaubt, als mir das klarer geworden ist, übrigens im fortgeschrittenen Alter. Vieles an Mann und Frau ist zweifellos Kultur. Darüber wird heute sehr viel geforscht und daran gibt es keine Abstriche zu machen. Das ist auch gut, dass wir uns darüber klarer werden. Aber doch ist nach wie vor einiges an uns Natur. Soll heißen, das ist so gemacht, ohne Einfluss einer Kultur, sondern vermutlich tief in der Evolutionsgeschichte verborgen. Da kann man nur darüber spekulieren, weil die Evolution sagt ja nicht, warum sie was macht, warum sie etwas so ausbildet und nicht anders. Und deswegen ist es nun einmal so, ich berufe mich hier auf die Forschungen einer Neurobiologin, denn ich traue den Männern in dieser Sache nicht. Die haben in der Wissenschaftsgeschichte schon öfters vorgeführt, dass sie um ihre eigenen Interessen willen auch mal 5 Grad sein lassen können und das als objektive Forschung verkaufen. Also ich stütze mich namentlich auf Luan Brizendine, das weibliche Gehirn. Mittlerweile hat sie auch ein Buch publiziert, das männliche Gehirn, in dem sie darlegt, dass bereits im Mutterleib nach 6 bis 8 Wochen Schwangerschaft das weibliche und das männliche Gehirn eine unterschiedliche Entwicklung nimmt. Das wird ausgelöst durch die genetische Bestimmung. Das ist ein Männchen, das ist ein Weibchen. Und gemäß dieser Kodierung wird das Hormon Testosteron über den Gehirnen ausgeschüttet. Oder genauer gesagt über dem männlichen Gehirn ausgeschüttet und über dem weiblichen nicht oder nur in geringen sehr viel geringeren Mengen. Das hat Folgen für das Gehirn. Fortan wird bereits im Mutterleib, im männlichen Gehirn, das Aggressionszentrum sehr viel stärker ausgebildet als im weiblichen Gehirn. Und zum Aggressionszentrum gehört das Sexualzentrum. Das wird im männlichen Gehirn um mehrfaches stärker ausgebildet als bei Frauen. Bei Frauen wird stattdessen ausgebildet das Kommunikationszentrum, das bei Männern sehr viel schwächer ausgebildet wird. Das stimmt ungefähr so für jeweils 80%, für 20% verhält es sich exakt andersrum. Es kann also auch passieren, dass ein Mädchen die Testosterondusche abkriegt und dann rauskommt, als wäre sie ein Junge und umgekehrt und natürlich dann noch einiges an Zwischenmöglichkeiten. Aber die große Zahl ist da ziemlich eindeutig gestrickt, sodass man also tatsächlich sagen muss, aufgrund dieser Forschungen, er hat also wirklich nur das eine im Kopf. Er kann nichts anderes im Kopf haben. Es hat keinen Sinn, ihm Vorwürfe daraus zu machen. Und umgekehrt, es hat keinen Sinn, Frauen Vorwürfe daraus zu machen, dass sie nun mal gerne reden. Dafür sind sie ausgebildet. Das hat Konsequenzen für die tägliche Beschäftigung mit Gedanken. Auch dazu gibt es eine jüngere Forschung, vor 2-3 Jahren unternommen. Wie oft mal die Geschlechter pro Tag an Sex denken? Männer 100 bis 200 Mal pro Tag. Frauen 1 bis 2 Mal, wenn überhaupt. Das hat sich niemand selber rausgesucht, sondern das ist so programmiert und kommt in den allermeisten Fällen so raus, wohlgemerkt in einigen Fällen genau andersrum. Damit Sie sich nicht wundern, wenn es bei Ihnen anders ist, dann sind Sie nicht unnormal, sondern gehören Sie halt nicht zu dieser 4/5-Mehrheit. Aber das ist ja auch spannend. Das hat, wenn die Sexualität nun beginnen sollte, hat das Konsequenzen. Er will jetzt schnell zur Sache kommen. Denn er hat ja nur das eine im Kopf und darauf will er jetzt zusteuern. Sie möchte aber gerne noch ein längeres Gespräch führen. Man muss sich doch ein bisschen näher kommen. Man muss doch wissen, wie der andere gerade drauf ist. Man muss sich langsam ineinander einschwingen. So hat mir das meine Frau erklärt. Und wenn die beiden dann doch mal langsam aber sicher zusammenfinden, dann möchte er zügig zum Höhepunkt kommen und sie möchte sich gerne noch ein bisschen Zeit lassen. Und wenn sie zum Höhepunkt kommen, dann er in aller Regel vaginal, wenn ich das so offen sagen darf, mitten in Feldkirch. Und sie, jedenfalls wiederum ungefähr für 80% der Frauen trifft das zu, klitoral. Und deswegen häufig nicht zum Höhepunkt kommt. Er könnte dabei behilflich sein, aber nur dann, wenn er was davon wüsste. Aber er weiß in aller Regel davon gar nichts. Was insofern nichts ausmacht, weil sie weiß in der Regel darüber auch nichts. Das sind unsere sexuell aufgeklärten Zeiten übrigens. Da ist es nicht weit her damit. Wir wissen nur, dass es Männlein und Weiblein gibt und Einzelne vergraben sich noch etwas tiefer. Aber im Großen und Ganzen wissen wir nicht sehr viel darüber. Und danach, das berühmte danach, jetzt ist er fix und fertig und will nur noch schlafen. Sein stolzes Testosteron ist jetzt auf Null. Und sie will schon wieder reden. Sie, die gar nicht so viel Testosteron hat, sie ist jetzt voll davon. Da passt vieles nicht zusammen. So wie der Köp den Loriot zitiert hat, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Ich fürchte, das ist die schlichte Wahrheit. Man muss sich wundern, wie es trotzdem manchmal noch zusammengeht. Anstrengungslos kommt das heute nicht mehr zustande. Da dürfen wir uns schon mal vorbereiten darauf. Das läuft auf Arbeit hinaus. Sie dachten Vergnügen. Ja, Vergnügen gibt es jede Menge, aber nur auf der Basis von Anstrengung. Auf der Basis der Anstrengung, hier etwas darüber zu wissen, wie unterschiedlich wir körperlich gestaltet sind. Das ist ja nur die Sexualität, das ließe sich ja fortsetzen. Das betrifft die gesamte Körperlichkeit. Das betrifft im Grunde auch die Medizin. Erst seit wenigen Jahren kommen die Mediziner dahinter, dass männlicher und weiblicher Körper anders auf Medizin reagieren. Jetzt gibt es erst Untersuchungen dazu, die das an allen Ecken und Enden zeigen. Frauen wurden immer dieselben Gaben verabreicht wie Männer. Das ist völlig sinnlos, weil damit tut man dem jeweils anderen Körper was an. Also wir lernen stärker, den Geschlechtern Rechnung zu tragen und können das eben auch zu Hause ganz gut, um auf der körperlichen Ebene schon atmen zu können miteinander. Wir haben, die körperliche ist ja nicht die einzige, wir haben noch die seelische Ebene. Die seelische Ebene hat wesentlich mit Gefühlen zu tun. Entweder zusätzlich zur körperlichen Liebe oder unabhängig von der körperlichen Liebe. Wenn Menschen darüber einig sind, dass das Körperliche für sie keine Rolle spielt, ist das nicht das geringste Problem, das muss man nicht haben. Groß ist das Problem nur, wenn das nur einer so sieht und der andere nicht. Aber vor allem dann, wenn es gerade körperlich nicht so gut zusammengeht, vielleicht geht es seelisch besser zusammen. Seelisch, also auf der Ebene der Gefühle, wo es darum geht, Liebe zu fühlen. Gefühle sind die Sprache der Seele und das heimatliche Reich der Romantik. Deswegen ist die romantische Liebe so stark identifiziert worden mit Gefühlen und damit meinen Romantiker ja in aller Regel nur die positiven Gefühle. Wir alle wissen, es gibt schon noch ein paar mehr als die positiven Gefühle, und zwar speziell in der Liebe noch ein paar mehr. Da werden alle Gefühle wach, so wie auf der körperlichen Ebene alle Sinne wach werden, werden auf der Gefühlsebene alle Gefühle wach, Gefühle, die wir selber an uns zuvor gar nie kannten. Nicht nur die wahnsinnstolle Leidenschaft, sondern auch die irrwitzige Eifersucht, die uns plötzlich überfällt, die wir vorher niemals gekannt hatten. Sprache der Seele, sagte ich. Was ist denn Seele? Ich kann das natürlich, Philosophen sind keine Päpste, die können nicht ex cathedra endgültige Wahrheiten verkünden. Das kann ich nicht zur Liebe, das kann ich auch nicht zur Seele. Aber Überlegungen sind immer da, Anregungen für Sie selber weiterzudenken. Seele, das könnte ein Wort sein für die enormen Energien, die die Grundlage des Lebens und der Liebe sind. Es fällt ja auf, dass das Eigentliche an uns ganz offenkundig etwas anderes sein muss als der Körper. Das fällt spätestens dann auf, wenn man mal vor einem toten Menschen steht. Denn der Körper ist ja da. Der fehlt ja nicht. Aber etwas stimmt nicht. Der Körper bewegt sich nämlich nicht mehr. Keinerlei Bewegung, kein Wimpernzucken, nichts mehr ist möglich. Warum nicht? Weil die Energie rausgegangen ist aus dem Körper. So wie sie ursprünglich reingeht in den Körper und ihn dadurch belebt, geht sie jetzt raus aus dem Körper. Was für Energie? Teilweise bekannte Energie, elektrische Energie beispielsweise. In unserem Hirn leuchtet eine 40 Watt Birne. Also da ist die Elektrizität adäquat zu einer 40 Watt Birne unterwegs. Wärmeenergie beispielsweise, Bewegungsenergie. Aber ich nehme mal an, noch jede Menge dunkle Energie. Das ist Spekulation, das stimmt, aber das ist dieselbe Spekulation, die auch Astrophysiker für das Weltall unternehmen, die heute davon ausgehen, dass der größte Teil der Energie des Weltalls gar nicht bekannt ist. Woher wissen Sie dann davon? Sie vermuten es nur, weil nur dann, wenn Sie das annehmen, stimmen Ihre Rechnungen. Also, das ist bei der Seele ganz genauso. Nur dann, wenn wir ein hohes Maß an dunklen Energien für die Seele annehmen, dann stimmen auch die Rechnungen, dass wir überhaupt ins Leben kommen können und lebendig sein können. Wenn Energie Dann ist aber die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch für diese Energien der Energieerhaltungssatz gilt, den der Physiker Hermann von Helmholtz 1847 aufgestellt hat und der bis heute in der Naturwissenschaft nicht umstritten ist. Der Energieerhaltungssatz heißt, Energie kann in andere Formen umgewandelt werden, aber sie kann niemals verschwinden. Wir können das auch poetischer formulieren. Energie stirbt nicht. Die Seele, die Energie ist, ist tatsächlich unsterblich an uns. Aber das bitte nur als Denkanregung, ja, nicht als neue Wahrheit aus dem Vatikan, der man nicht widersprechen dürfte. Natürlich darf man widersprechen. Man hat dann nur das kleine Problem, erklären zu müssen, sich jetzt selber erklären zu müssen. Und wie kommt es, dass Menschen leben? Wenn nicht aus dem Körper selber heraus, was evident nicht der Fall sein kann. Menschen sind energetisch bedürftige Wesen. Bedürftiger scheint mir als alle anderen Wesen unter der Sonne, die wir bisher kennen. Menschen brauchen ständige Zufuhr von Energie von außen. Daher schon bei den Kindern setzt dieses Kräftespiel ein. Die ziehenden Eltern Energie raus. Vor allem junge Eltern wissen ein Lied davon zu singen, wie fertig sie sind nach einem einzigen Tag mit den Kindern. Sie haben sich so romantisch vorgestellt. Auch diese Liebe stellen wir uns sehr romantisch vor. Ist sie ja auch des Öfteren. Es ist wunderschön, mit Kindern zu leben. Ich habe 4, konnte nicht mehr aufhören, weil es so schön ist, dass Kinder machen und dass Kinder haben auch. Nicht, dass sie denken, mein Büro wäre irgendwo außerhalb und ich hätte mit den Kindern nichts zu tun. Die Kinder sind Tag für Tag bei mir gewesen und bei mir aufgewachsen. Also bei mir im Büro, weil das nämlich zu Hause ist. Unterm Schreibtisch sind sie quasi groß geworden, haben bestens geschlafen bei der klappernden Schreibmaschine, damals noch romantisch, klappernde Schreibmaschine. Also schon die Kinder ziehen Energie, wie, wo sie nur bekommen können. Das Schöne ist, wenn es halbwegs gelingt mit den Kindern, und das ist doch in den allermeisten Fällen der Fall, lassen wir uns da nicht zu sehr täuschen von den schlimmen Fällen, dann strahlen sie auch wieder Energie aus. Das ist in jeder guten Liebesbeziehung, dass wir wechselseitig Energie austauschen. Nicht nur Energie von einem wegziehen und sie einheimsen, sondern diese Energie auch wieder zurückstrahlen. Die Beziehung gelingt dann wunderbar, wenn dieses Wechselspiel, Sie wissen schon, wie das jetzt heißt, wenn diese Atmung der Energie gelingen kann zwischen zwei. Das Fühlen, das sind die roten Stunden der Liebe. Dazu gehören allerdings, wie schon angedeutet, nicht nur die positiven Gefühle, sondern auch die negativen. Wir können sie nicht wegmachen, so sehr wir das auch wünschen wollen würden in einer Beziehung. Es bleibt uns nur übrig, in Kauf zu nehmen, dass es eben auch Ärger, Misstrauen, Eifersucht, Zorn, Schmerz, Traurigkeit, Bitterkeit geben kann. Wir müssen nur aufpassen, um der Beziehung und unserer selbst willen, dass das nicht allein dominiert. Weder die positiven Gefühle können dominieren, noch die negativen Gefühle sollen dominieren, sondern die Gefühle sollen atmen können. Wenn also wieder Ärger eintritt, dann kann ich mir von nun an sagen, ich sage mir das schon eine geraume Zahl an Jahren, seit ich mir klar geworden bin darüber, denn ich habe bitterlich gelitten unter Ärger. Für mich durfte Ärger in der Beziehung nicht vorkommen. Und erst als ich mir klar geworden darüber bin, unter sanfter Anleitung meiner Frau, dass das halt nun mal dazugehört, seitdem kann das täglich vorkommen. Und es ist nicht weiter problematisch. Wir lassen den Ärger aneinander aus und dann ist es wieder gut. Dann haben die positiven Gefühle wieder Raum. Man könnte geradezu sagen, wir bräuchten eigentlich eine Muschelkompetenz der Seele, dass diese Seele wie eine Muschel sich öffnen und schließen kann, zur rechten Zeit sich öffnen für Gefühle, dann auch sich schließen für Gefühle, um bei sich sein zu können und nicht zu sehr verletzt werden zu können. So könnten wir uns diese zweite Ebene der Liebe vorstellen. Und nach der körperlichen Ebene und der seelischen Ebene steht uns noch die geistige Ebene zur Verfügung. Wohlgemerkt wiederum dann, wenn Sie das wollen. Nicht deswegen, weil ein Philosoph das sagt. Sondern dann, wenn Sie zu der Auffassung kommen, ja, das ist eigentlich eine interessante Ebene. Ah, das ist ja möglicherweise die tollste Ebene überhaupt. Da können wir auf die anderen weitgehend verzichten. Vielleicht schwingen immer auch mal Gefühle mit. Vielleicht gibt es ab und zu auch mal eine Körperlichkeit. Aber das Wichtigste ist doch das Geistige. Es gibt sogar einen eigenen Namen für so eine Beziehung. Das ist die berühmte platonische Beziehung. Benannt nach Platon, weil der erste Philosoph, der über die Liebe geschrieben hat, das war Platon. Das ist mir damals im Philosophiestudium klar geworden. Deswegen bin ich nicht verzweifelt, sondern vertraute darauf, doch, solche Dinge haben sehr wohl ihren Platz in der Philosophie. Platons Buch, das Symposion oder auf Deutsch Trinkgelage, mit dem Untertitel Über die Liebe, das führt vor, dass die Liebenden nach Platons Meinung allerdings sollen sie das, müssen sie das, zwar körperlich beginnen können, dann aber auf die seelische Ebene gehen sollen, dann aber auf die geistige Ebene allein gehen sollen. Es gab einen jahrhundertelangen Streit zwischen den deutschen und den französischen Philosophen über diese Stelle. Die deutschen Philosophen waren der Meinung, Platon sage, man muss diese Stufen hochgehen und dann da oben bleiben. Und die französischen Philosophen vertraten die Meinung, Treppe ist Treppe, kann man auch wieder runtergehen. Und dann wieder rauf und dann wieder runter. Eigentlich ist das Prinzip von Treppe, ja, das stimmt. Niemand geht die Treppe hoch, um da oben zu bleiben für alle Zeiten. Aber sie handhaben das so, wie Sie das wollen. Ich bin nur dazu da, Ihnen Anregungen zu geben darüber, was sich auf dieser dritten Ebene abspielen könnte. Geistige Ebene sind Gedanken. Gedanken, die wir uns selber machen, wir uns mit uns selber. Und natürlich die Gedanken, die wir uns gemeinsam machen, die Gedanken, die wir austauschen, die Kommunikation, das Miteinander sprechen, das hat hier seinen Platz. Und das scheint mir heute so wichtig geworden zu sein für Beziehungen in moderner Zeit, dass wir, glaube ich, gut daran tun, uns das zweimal zu überlegen, ob wir diese Ebene nicht verstärken sollten. Denn wenn die Beziehung in Probleme gerät, und das gerät jede Beziehung, vor allem in unserer Zeit, da wir nicht mehr nebeneinander herleben können, warum nicht? Na, weil einer dann geht. Früher nicht? Nein, früher nicht. Weil Gehen verboten war. Religiös und gesellschaftlich verboten war. Wer es gemacht hat, wurde sanktioniert, dass er nicht mehr glücklich geworden ist für den Rest seines Lebens. Und nochmal eine Beziehung zu suchen und nochmal zu heiraten, konnte er sich sowieso abschminken. Insofern geht nebeneinander herleben heute nicht mehr. Es sei denn, beide sind damit einverstanden, aber da sehe ich ganz, ganz wenige. Männer wären vielleicht noch am ehesten dazu bereit, aber Frauen immer weniger. Wenn nebeneinander herleben nicht mehr geht, dann bleibt nur, wenn Schwierigkeiten auftauchen, den Versuch zu unternehmen, da wieder rauszukommen. Und das geht nur auf der dritten Ebene. Da können Sie nicht die Körper dafür gebrauchen, weil die kennen nur eine Kommunikation, nämlich die sinnliche und allenfalls die sexuelle. Da können Sie nicht die seelische Kommunikation brauchen, denn wir können Gefühle zwar austauschen, aber was sagt das jetzt genau darüber, wie wir weitermachen können? Bleibt nur, sich zu unterhalten. Es lässt sich nicht gänzlich vermeiden. Diese Zeiten sind so wichtig, dass ich sie gerne die blauen Stunden der Liebe nennen möchte. Wir hatten schon die rosaroten Stunden, die roten Stunden, jetzt also die blauen Stunden. Blaue Stunden habe ich mir gedacht, deswegen, weil die könnten vorzugsweise abends sich abspielen. Abends wird der Himmel, bevor er schwarz wird, erstmal blau, tiefblau, so eine besinnliche Stunde. Blau könnten diese Stunden auch heißen, weil wir dürfen ruhig ein bisschen was trinken dabei. Einfach zusammensitzen und sich erzählen vom jeweils eigenen Leben. Wie oft? Nicht täglich. wir haben uns nicht täglich was zu erzählen. Aber möglichst auch nicht nur einmal im Jahr. Zum Beispiel an Silvester, so ein Jahresrückblick. Es könnte der letzte gewesen sein. Irgendwas dazwischen, zwischen täglich und jährlich. Suchen Sie sich das selber aus. Auch das hängt davon ab, worauf Sie sich einigen können. Viele Frauen werden dazu tendieren, öfters. Viele Männer werden dazu tendieren, weniger öfters. Irgendwo dazwischen können Sie sich glücklicherweise dann finden. Und worüber sprechen? Einfach über das, was Sie erlebt haben. Denn für moderne Paare gilt sicher eins. Sie leben nicht in derselben Welt. Ist das anders als früher? Ja, das ist anders. Früher lebten Paare vorzugsweise gemeinsam auf ein und demselben Bauernhof. Das war nicht für alle, in der Stadt war es anders, aber auf dem Land war das doch Standard. Heute ist sicher, beide arbeiten an unterschiedlichen Stellen. Einer in einer Firma, der andere zu Hause oder beide in einer Firma. Sehr selten beide zu Hause. Und das bedeutet, dass sie ja nicht nur 2 Stunden arbeiten, sondern 8, 10, 12 Stunden arbeiten und das 5 Tage in der Woche, dass sie ganz unterschiedliche Erfahrungswelten haben. Aber die Erfahrungen, die Menschen machen, verändern die Menschen. Wenn der andere die Erfahrungen nicht mitvollziehen kann und ein bisschen nachvollziehen kann, driften sie unweigerlich auseinander. Möchte fast sagen, moderne Paare, so wie sie sich gefunden haben, driften vom nächsten Tag an auseinander. Wenn sie nicht Sorge dafür tragen, dass sie auf Tuchfühlung bleiben. Und das geht nur durch diesen mehr oder weniger regelmäßigen Austausch. Wenn ich von einer Reise nach Hause komme, erzähle ich meiner Frau haarklein, und sie interessiert sich auch haarklein dafür, was war da genau, nicht um mich zu kontrollieren, da bin ich sehr, sehr sicher, sondern weil sie ein bisschen mitreisen will, merken will, was hast du für Erlebnisse gemacht. Da gab es eine Enttäuschung, da war was ganz Tolles, denn das schreibt sich mir selber ja sehr stark ein und indem ich ihr davon erzähle, auch ihr. Und umgekehrt selbstverständlich erzählt sie mir von dem, was zwischenzeitlich bei ihr war. Und auf die Weise haben wir das Gefühl, dass wir unsere Welten wechselseitig ein bisschen kennen. Man darf da nicht so euphorisch sein. Frauen haben es leichter, sich einzufühlen in den anderen, weil sie die Anlagen im Gehirn dafür stark mitbekommen haben. Männer haben es ein bisschen schwerer, können sich aber üben in dieser Disziplin, wie ich aus Erfahrung sagen kann. Da kann man schon ein bisschen was dran machen im Laufe der Zeit. Also, wir machen etwas miteinander, was man mit einem heute geläufigen Fachbegriff Chatten nennen kann. Chatten heißt nichts anderes als quatschen, schwätzen, plaudern. Aber wir machen es jetzt analog. Ich kenne einzelne Paare, die hocken nebeneinander und dann chatten sie auf Facebook miteinander. Ich halte das für ein bisschen pervers. Wenngleich vollkommen im Rahmen unserer Zeit, denn wie kommen denn die Piraten ansonsten zustande? Es kommt da offenkundig eine neue Welt, mit der wir uns früher oder später werden befassen müssen. Also, wir chatten in dieser Zeit und indem wir unsere Erfahrungen austauschen, machen wir ein Update. Ich spreche so, damit es auch die jungen Leute unter uns gut verstehen. Ein Update, dass wir wieder auf dem Laufenden sind. Und weil uns das insgesamt gut tut, ist das auch für unsere ganze Beziehung ein Upgrade. Das liftet die Beziehung auf eine höhere Ebene wieder. Aber wollen wir auch die poetische Sprache nicht vergessen, die mir, wie Herr Köp sehr schön bemerkt hat, sehr am Herzen liegt. Wir können in diesen Zeiten Honigwabe und Klagemauer füreinander sein. Honigwabe, weil es honigsüß ist, die Aufmerksamkeit des anderen für mich zu haben. Und selbstverständlich umgekehrt, der andere meine Aufmerksamkeit für sich. Wir leben in einer Zeit, in der die Aufmerksamkeit permanent nach allen Seiten abgezogen wird. Aber jeder von uns weiß, wie wohl das tut, wenn jemand auf mich aufmerksam ist. Viele erleben das nur noch von Seiten ihres Chefs, aber auch nur ab und zu. dass der mal aufmerksam ist. Und wie schön ist es, wenn ein Kollege, eine Kollegin aufmerksam ist auf uns, wenn man nicht mehr aneinander vorbeirennt. Und ein Freund und die beste Freundin. Sehen Sie, und genauso ist es eigentlich in einer Liebesbeziehung. Wir freuen uns auch in einer Liebesbeziehung, wenn wir vom jeweils anderen Aufmerksamkeit erfahren. Das ist ein Teil der Liebe, die Aufmerksamkeit des anderen zu erfahren, ungeteilt für eine bestimmte Zeit. Das kann nicht ständig stattfinden. In den blauen Stunden in besonderem Maße. Und Klagemauer, weil wir uns in dieser Zeit beklagen können. Erstens übereinander. Wir können uns jetzt in diesen Stunden, die sollen nicht davon dominiert sein, wohlgemerkt, weil sonst kommen sie nicht mehr zustande. Aber ein paar Minuten dürfen dem gewidmet sein. Meine Frau sagt mir bei so einer Gelegenheit vor ein, zwei Jahren mal, schau mir mal in die Augen. Ja. Ich habe seit 2 Wochen eine neue Brille. Das macht mich... Das deprimiert mich über mich selber, ehrlich. Ich habe das nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Es muss meine genetische Kodierung sein als Mann. Ist schon hilfreich, so eine Forschung, nicht wahr? Und in seltenen Momenten kommt noch eine vierte Ebene zustande. Sie kommt zustande, soll heißen, die können wir nicht machen. Oder produzieren. Die können wir nur präparieren und dann darauf hoffen, dass sie ab und zu eintrifft. Eine Dimension wird dabei spürbar, die ungewöhnlich ist, weil in diesen Zeiten gibt es keine Zeit mehr für uns. Zeit löst sich auf. Das gibt es zugestandenermaßen nicht nur in einer Liebesbeziehung, das gibt es auch bei tollen Gesprächen. Mit Menschen, mit denen wir vertraut sind am ehesten, dass wir uns so in das Gespräch vertiefen, dass wir die Zeit vergessen. Und da passiert etwas mit uns, was so ungewöhnlich ist, dass es sich uns eingräbt. Und die Erfahrungen sind dermaßen toll, dass wir sie gerne öfters haben würden, aber nicht sehr häufig haben können, denn sie sind exzeptionelle Ausnahmeerfahrungen. Ich möchte das die purpurnen Stunden der Liebe nennen. Purpur ist eine Farbe, die nicht so häufig vorkommt und die wunderschön ist, hat ja Gründe, warum die Kardinäle in Rom Purpur gerne anziehen, um sich abzuheben. Diese Erfahrung kann zustande kommen auf körperlicher, auf seelischer, auf geistiger Ebene. Das ist also nicht abhängig von der Ebene, auf der wir uns befinden. Das kann sein, dass wenn wir zusammenliegen eine Nacht, sich die Zeit restlos auflöst oder wenn wir in Gefühlen schwelgen füreinander oder eben wenn wir intensive Gespräche miteinander führen. Wir können diese Ebene, weil sie über das Gewöhnliche hinausgeht, im Lateinischen heißt dieses Hinausgehen und Überschreiten Transzendere, können wir diese Dimension Transzendenz nennen. Da brauchen wir nicht zwingend eine Religion dafür. Die kann gerne dazukommen und vielleicht auch der Grund dafür sein, aber sie ist nicht zwingend die Grundlage dafür. Ich glaube, das ist das, was die Liebenden vorzugsweise suchen in der Liebe. Das ist das Mysterium der Liebe, das in diesen Stunden erfahrbar ist. Tragisch ist nur, wenn Liebende glauben, sie können eine Beziehung nur in diesen Stunden leben. Das kann nicht gut gehen. Nun haben wir diese 4 Ebenen kennengelernt, die wir brauchen, um in der Liebe gut atmen zu können. Aber wir alle wissen, was die größte Herausforderung für die Liebe darstellt, immer, ohne Ausnahme. Und das ist das Leben im Alltag. Der Alltag ist nicht derjenige, in dem die verschiedenen Ebenen leicht lebbar sind. Der Alltag plätschert so dahin, das ist nicht die Zeit der großen Gefühle. Im Alltag umarmen wir uns nicht pausenlos, liegen auch nicht ständig im Bett und im Alltag sprechen wir auch nicht permanent miteinander. Alltag ist mehr oder weniger langweilig, mit den immer selben Verrichtungen, die wir auch nicht groß ändern können. Wir können die Verteilung der Verrichtungen ändern, aber wir können nicht die Zahl der Verrichtungen, die wir leisten müssen, waschen, abwaschen, Bett beziehen und so weiter. An der Zahl dieser Arbeiten können wir nicht vieles manipulieren. Die große Frage ist, können wir mit dem Alltag einverstanden sein? Wenn wir damit einverstanden sein können, wird sehr vieles sehr viel leichter. Schwer wird immer das, wogegen wir ankämpfen. Leicht wird immer das, womit wir einverstanden sind. Denn dann brauchen wir keine Kraft mehr für das Ankämpfen, sondern können wir alle Kraft investieren, die wir haben, das zu bewältigen, was vielleicht nicht leicht zu bewältigen ist. Wir können gut einverstanden sein mit dem Alltag, wenn wir sehen, dass wir ihm auch was verdanken. Was verdanken wir dem Alltag? Wir verdanken ihm, dass er auch dann da ist, wenn die Liebe gerade nicht da ist. Alltag bleibt uns auch, wenn die Liebe gerade mal eine Pause macht. Macht die Liebe öfters mal eine Pause? Ja, das liebt die Liebe. Das lieben nur nicht die modernen Menschen, die die Liebe gerne pausenlos haben möchte, aber die Liebe muss, ich hatte das eingangs ja schon gesagt, atmen können. So wie jeder Mensch auch. Alle Phänomene müssen übrigens atmen, nicht nur die Liebe. Und die Liebe atmet eben, indem sie mal da ist und dann mal nicht da ist. Ich weiß, was geschieht, wenn sie nicht da ist. Liebst du mich noch? Kommt sofort die beunruhigte Rückfrage, die kommt schon spätestens nach einer Stunde. Die Liebe kann allerdings längere Pausen machen. Nicht nur Stunden, auch Tage, auch Wochen, auch Monate, auch Jahre. Es sollten nur lediglich nicht Jahrzehnte werden. Jahrzehnte schienen mir übertrieben. Also nach einem Jahrzehnt wäre dann vielleicht schon der Zeitpunkt gekommen zu sagen, jetzt möchte ich nicht mehr. Das wird nichts mehr. Aber das schon nach ein paar Stunden oder Wochen oder Monaten zu sagen, das scheint mir wiederum nach der anderen Seite übertrieben zu sein. Und der Alltag hat etwas an sich, was viele Menschen aber leider nicht lieben. Er lebt von Gewohnheiten. Im Alltag haben wir viele Gewohnheiten. Gewohnheiten sind manchen Menschen lästig, weil man macht ja dann immer dasselbe. Das ist schade, dass Ihnen das lästig ist, falls Ihnen das lästig sein sollte, denn dem verdanken wir ja auch eine Menge. Ungefähr 60-70% des alltäglichen Lebens ist Gewohnheit. Da brauchen wir nicht groß drüber nachdenken, dann können wir umso besser drüber nachdenken über die Dinge, die jetzt keine Gewohnheit sein können, mit denen wir vielleicht zum ersten Mal konfrontiert sind oder die jetzt mal überraschenderweise dazwischen kommen. Der Alltag hält uns auch in schwierigen Zeiten der Liebe deswegen, weil uns die Gewohnheiten halten. Auch die gemeinsamen Gewohnheiten, die Paare ja ausbilden und wo manche Menschen der Meinung sind, das sei keine Liebe, das ist eine Deutungsfrage. Liebe besteht nicht nur aus Gefühlen, Liebe besteht auch aus Gewohnheiten. Jedenfalls können wir das so deuten, nichts spricht dagegen. Wenn wir Liebe in Gefühlen und in Gewohnheiten sehen können, dann sind die Auszeiten der Liebe sehr begrenzt. Im modernen Alltag wird die Synchronisierung zu einer ständigen Aufgabe. Im wörtlichen Sinne, Syn zusammen und Chronos, Zeit, wir müssen die Zeiten zusammenfügen. Denn wir leben in unterschiedlichen Zeiten, die sehr stark mit unserer jeweiligen Arbeit zu tun haben, aber zum Teil auch mit unserer menschlichen Verfassung. Jeder Mensch hat für sich seine eigenen Zeitvorstellungen. Wir müssen die gemeinsamen Zeiten finden, einfach deswegen, weil sonst haben wir nichts Gemeinsames mehr. Von selber haben wir das nicht mehr in moderner Zeit. Wir brauchen gemeinsame Zeiten für die Mahlzeiten, wenigstens ab und zu mal eine gemeinsame Mahlzeit. Man darf da nicht mehr zu euphorisch sein in heutiger Zeit. Ab und zu mal Unternehmungen, ab und zu mal die Plauderstunden, die blauen Stunden, ab und zu auch mal Streitzeiten. Die sollten eingeplant sein, dass die ab und zu mal vorkommen dürfen, weil wenn sie das nicht dürfen, dann bleibt für die Streitzeiten nur noch der Urlaub und hohe Feiertage übrig. Sie wissen, dass die Streitzeiten sich vorzugsweise diese Zeiten greifen. Warum, hat sich da schon mancher gefragt, ausgerechnet jetzt an Weihnachten, am zweiten Feiertag, am ersten noch nicht, am zweiten. Warum? Ja, wann denn sonst? Jetzt sind wir zusammen, jetzt ist Gelegenheit. Jetzt sollten wir sie auch ergreifen. Zweifellos dominieren im Alltag die grauen Stunden. Aber damit sie nicht allein dominieren, könnten wir selber für kräftige Kontraste im Gemälde der Zeiten sorgen, nämlich mit rosaroten Stunden, mit roten Stunden und mit blauen und mit purpurnen Stunden. Jetzt wird das Gemälde schon deutlich farbiger und möglichst viele auch lindgrüne Stunden der einfachen Zufriedenheit. Nicht immer, muss ich vorsichtigerweise dazu sagen. Nicht, dass Sie denken, aha, der Philosoph ist dafür, dass wir alle immer zufrieden sind miteinander. Nein, keineswegs. Bloß nicht immer zufrieden sein. Weder mit uns selber noch miteinander. Wer immer mit allem zufrieden ist, da gibt es keine Entwicklung mehr. Entwicklung verdankt sich immer wieder einer Unzufriedenheit. Aber zwischen den Unzufriedenheiten durchaus auch mal ein paar lindgrüne Stunden. Das ist nicht schlimm. Mit dieser bunten Farbpalette gelingt es dann am besten, die hoffentlich seltenen gelben Stunden der Eifersucht und die hoffentlich noch selteneren schwarzen Stunden aller Art durchzustehen. Das ist das, die Farbenlehre der Liebe. Und nun stellen sich im Alltag standardmäßig 3, 4 Fragen. Auf die sollten wir gefasst sein. Ich kenne so gut wie kein Paar, das auf diese Fragen nicht Antworten finden muss. Seien Sie gefasst darauf, dass diese Fragen kommen, dann ist es nicht übermäßig problematisch. Es sind teilweise sehr banale Fragen. So banal, dass Sie sich fragen könnten, ja, muss sich ein Philosoph mit sowas befassen? Der muss sich doch mit essentiellen Sachen befassen, mit wesentlichen Dingen. Ja, aber das Leben hat es so eingerichtet, dass die wesentlichen Dinge häufig in den banalen Dingen verborgen sind. Und wenn es mit den banalen Dingen nicht klappt, dann klappt es eben auch mit den anspruchsvolleren Dingen nicht. Da ist zum Beispiel die Geldfrage. Die beginnt schon in moderner Zeit, wenn es noch gar keinen gemeinsamen Haushalt gibt, wenn die beiden sich gerade erst frisch kennengelernt haben. Und wer zahlt jetzt die Restaurantrechnung? Und wer zahlt den Urlaub? Und wenn es aufgeteilt wird, wie wird es aufgeteilt? Der verdient schon viel mehr als ich. Früher war das einfach. Der Mann zahlt immer alles. Das ist vorbei. Und meistens geht das auch einher mit der Frage, wie die anstehenden Arbeiten aufgeteilt werden. Früher war das einfach. Der Mann verdient draußen das Geld, die Frau macht zu Hause alles. Heute ist das nicht mehr klar. Verdient nur der Mann, verdient auch die Frau? Wenn der Mann verdient, wie viel soll er zu Hause abgeben? Wofür soll er das abgeben? Und soll er nicht doch irgendwas auch zu Hause machen und sei es nur, um anzuerkennen, dass da Arbeiten zu tun sind, die teilweise nicht so erfreulich sind. Hausarbeiten gibt nicht sehr viele, die das sehr gerne machen. Das muss von uns aufgeteilt werden und es würde sich empfehlen, sich wenigstens für die nächsten 3 Monate auf irgendwas zu einigen. Länger als 3 Monate, das ist nicht mehr drin. Nach 3 Monaten müssen wir neu verhandeln. Zum Problem werden Kleinigkeiten, die im Alltag aber eine sehr große Rolle spielen. Das ist die Sockenfrage. Ich merke schon, einige riechen schon den Duft. Es sind ja nicht nur die Socken, es können auch andere Dinge sein. Es können auch Zeitschriften, Schuhe, Zahnpastareste, Taschen und so weiter sein. Jedenfalls Dinge, die an Plätzen sind, wo sie nicht hingehören. Jedenfalls sieht das einer so. Der andere sieht was ganz anderes. Du immer mit diesen Banalitäten, wenn das so weitergeht, dann werde ich mit dir nicht mehr. Es gibt ein Problem mit diesen Dingen, denn sie müssen irgendwie geregelt werden, jedenfalls an den Orten, die beiden gehören. Es ist kein Problem zu sagen, jeder sein Zimmer und jeder in seinem Zimmer macht es so, wie er will. Aber was ist mit dem Flur? Was ist mit der Küche? Was ist mit dem Bad? Und da liegen meistens die Socken. Im eigenen Zimmer macht es ja keinen Spaß. Man könnte sich da nur behelfen mit der Einsicht, schau mal, wenn du immer die Socken liegen lässt und keiner die wegräumt, dann türmen die sich irgendwann ja bis zur Decke. Dann braucht man eine neue Wohnung. Wer zahlt das? Und hilfreich wäre auch die Einsicht, dass ungelöste Sockenfragen gar nicht gut sind für das Entstehen von Erotik. Schon weil es so komisch duftet. In der Erotik duftet es ja deutlich anders, nicht wahr? Und damit sind wir dann auch bei der dritten Frage, die Sexfrage. Abend für Abend dieselbe verkürzte Unterredung in sehr vielen Beziehungen. Das ist nicht nur eine Beobachtung, die jeder machen kann, darüber gibt es mittlerweile auch Untersuchungen. Es ist ein großes Problem für sehr viele Paare. Na, ich bin müde. Immer bist du müde. Punkt, Ende für heute. Morgen geht es an derselben Stelle wieder los. Das ist unbefriedigend. Wie sollen wir das regeln? Regelmäßigkeit und Ritualisierung könnten hilfreich sein. Eine Frage stellt sich immer wieder, das ist die Frage, wie oft? Daran kulminiert alles. Nicht so sehr bei der Frage, wo und wie lange und unter welchen Umständen und wie, mit welcher Kleidung und so weiter. Das sind auch schwierige Fragen, aber bei den unterschiedlichen Paaren ganz unterschiedlich. Standardfrage ist die Frage, wie oft? Und zumindest diese Frage ist nicht neu in moderner Zeit. Immerhin. Das findet man schon in antiker Zeit bei einer medizinischen Autorität wie Hippokrates. Damals haben die Ärzte auf solche Fragen noch geantwortet. Heute würde der Arzt sagen, ich habe selber ein Problem. Hippokrates wurde also gefragt, wie oft, und er hat klar darauf geantwortet, 2x pro Woche ist gesund für Mann und Frau. Das ist offenkundig wieder in Vergessenheit geraten. Also wurde viele Jahrhunderte später eine theologische Autorität gefragt. Das war Martin Luther. Der sich um Alltagsfragen hatte keinen Bogen gemacht. Er ist manchmal köstlich zu lesen. Also Martin Luther hat auf die Frage, wie oft, mit einem einprägsamen Reim die Antwort gegeben: In der Woche Zwier schadet weder ihm noch ihr. Sie sollten die Antwort allerdings nicht bei Martin Luther suchen, denn bei ihm steht sie gar nicht. Wenn ein Philosoph Bücher schreibt, muss er im Unterschied zu anderen auch verifizieren, also gucken, ob das der Wahrheit entspricht. In dem Fall hieß das bei Luther nachgucken. Die Werke von Luther sind sehr umfangreich. Glücklicherweise haben sie auch ein sehr gutes alphabetisches Verzeichnis. Da war nichts zu finden. Also habe ich noch zur Sicherheit zwei Autoritäten in Lutherforschung gefragt, Theologen, die mir versichert haben, in der Tat bei Luther nicht zu finden. Kann trotzdem von Luther sein, ist aber nicht in seinen offiziellen Publikationen. Kann er vielleicht mal irgendwo haben fallen lassen bei einem Gespräch und jemand hat das aufgezeichnet. Berufen wir uns also nicht auf Luther. Heute sind die wichtigsten Autoritäten ja sowieso Meinungsforschungsinstitute, weil die kriegen ja raus, wie es wirklich ist, indem sie die Menschen befragen. Also befragt wurden von einem deutschen Meinungsforschungsinstitut Allensbach, wie oft in ihrer Beziehung und herauskam Schnittmenge. Ja? Das heißt, nach allen Seiten gibt es alles Mögliche, aber die Schnittmenge 8x6 pro Monat. Der Monat hat 4 Wochen. 8 geteilt durch 4. Also wieder zweimal pro Woche. Ich will Ihnen damit nicht was nahelegen. Ich will Ihnen nur vor Augen führen, über die Jahrtausende hinweg, dass hartnäckig eine Antwort gegeben worden ist. Selbstverständlich müssen Sie die Antwort selber finden. Alles ist normal, zweimal am Tag, zweimal pro Monat, zweimal pro Jahr und nie ist auch normal. Das Spektrum der Normalität ist heutzutage denkbar weit offen. Sicher ist nur, dass Sie sich auf irgendwas einigen sollten, damit die alte Frage Immanuel Kants endlich eine Antwort findet. Was darf ich hoffen? Unter diesen Fragen des alltäglichen Umgangs miteinander schwelt allzu oft eine vierte. Das ist die Machtfrage. Es liegt den romantisch Liebenden nahe zu sagen, in unserer Beziehung hat Macht nichts zu suchen, nur Liebe. Das ist erstaunlich, weil gerade die Romantiker sind ja überzeugt davon, dass die Liebe eine große Macht sei. Also kann die Macht der Liebe nicht fern sein. Das ist sie tatsächlich auch nicht. Die Liebe selbst ist eine Macht und als solche wird sie eingesetzt in Beziehungen, vorzugsweise dann, wenn die Liebe entzogen wird. Was eine starke Machtwirkung ausübt über den, dem an dieser Liebe liegt. Soll keiner unter uns sagen, mir ist dieses Machtmittel völlig unbekannt. Ich habe das noch niemals angewendet. Jeder unter uns hat das schon getan, aber nicht jeder unter uns hat sich schon auch dazu bekannt, zu sagen, ja, ab und zu treibe ich Machtspiele in meiner Beziehung. Und warum mache ich das? Aus dem einfachen Grund. Weil der andere nicht immer das genau das will, was ich will. Das ist aber manchmal wichtig, dass er das will, was ich will. Zum Beispiel Sonntagnachmittag, der Familienausflug steht an. Der eine will raus, der andere will drin bleiben. Wenn beide raus wollen, will der andere gen Süden, der andere will gen Norden. In aller Regel wollen wir was Gegensätzliches. Das ist normal. Das gehört zu einer lebendigen Beziehung, weil daraus beziehen Paare gute Spannung, dass Gegensätze bestehen. Wenn keine Gegensätze bestehen, gibt es auch keine Spannung. Weder im positiven noch im negativen Sinne. Dann ist das langweilig und vielleicht gefällt es beiden. Dann ist es wiederum eine gute Beziehung. Also die Machtfrage stellt sich unweigerlich, weil permanent bei Paaren Dinge zu entscheiden sind. War das früher anders? Ja, das war anders. Da hatte der Mann immer zu entscheiden. Das stand ihm gesetzlich zu. Wie lange? Bis weit in die 70er Jahre. Nicht, dass wir denken, das sei 19. oder 18. Jahrhundert. Nein, das war noch 20. Jahrhundert. Gut, dass die Zeiten vorbei sind, weil es ist ziemlich lästig, immer alles allein entscheiden zu müssen. Jedenfalls habe ich mir das so zurechtgelegt. Es ist viel besser und wir kommen viel klügere Entscheidungen zustande, wenn wir beide daran beteiligt sind. Wir sollten nur einen Modus finden, der die Macht so zwischen uns beiden verteilt, dass nicht immer einer nur allein alles entscheidet und der andere nur Ohnmacht fühlt. Wie geht das am besten? Indem wir die Macht atmen lassen. Also noch einmal die Atmung. Wie geht das? Indem wir sagen, heute machen wir das so, wie du das möchtest. Aber bist du einverstanden, dass wir es morgen so machen, wie ich das möchte? Dann lassen wir das hin und her gehen. Und wenn wir das eine Weile so stur machen, einmal du, einmal ich, dann gewinnen wir das Vertrauen, dass wir uns schon wechselseitig nicht zu kurz kommen lassen. Und dann können wir auch mal, dann kann ich auch meine Frau 5-mal hintereinander was entscheiden lassen. Sie wird selber darauf achten, dass ich dann irgendwann mal wieder zum Zug komme. Nun haben wir einiges kennengelernt, die 3-4 Ebenen der Liebe, die wir uns erschließen können und die 3-4 Fragen, auf die wir mit großer Wahrscheinlichkeit Antworten finden müssen. All das könnte dazu beitragen, die Liebe neu aufleben zu lassen, wie ich glaube, auch mit einer Beteiligung einer Neuerfindung der Liebe daran, weil es eben nicht mehr so ganz die Liebe ist, von der unsere Kultur so geschwärmt hat. Es ist nicht mehr die rein romantische Liebe. Jetzt hat das Konturen für sie gewonnen, hoffe ich jedenfalls, wie das aussehen kann, eine romantisch-pragmatische oder pragmatisch-romantische Liebe. Und auf die Weise könnte sie vielleicht besser gelingen, wenn grundsätzlich etwas hinzukommt, was eigentlich das Wichtigste ist. Das ist die Einsicht, die ich gewonnen habe in der langjährigen Arbeit über die Liebe und der Erfahrung natürlich auch. Eines brauchen wir, was frühere Liebende nicht brauchten. Wir brauchen ein großes Wohlwollen füreinander. Frühere Menschen wurden zusammengehalten in der Beziehung von der Religion und von der Gesellschaft um sie herum, vor allem von der Familie, die gar nicht zugelassen hat, dass die beiden auseinandergehen. Wir tun heute immer noch so, als wäre das immer noch so und trauen uns, dem anderen Dinge an den Kopf zu schmeißen, ohne dran zu denken, er kann problemlos oder sie problemlos jederzeit gehen. Nichts hindert ihn oder sie mehr daran. Es sei denn, hinderlich könnte noch sein, wenn wir uns grundsätzlich ein großes Wohlwollen zu eigen sein lassen für den jeweils anderen. Und woher soll dieses große Wohlwollen kommen? Aus einer Entscheidung, die wir treffen. Liebe besteht nicht nur aus Gefühlen. Liebe ist auch eine Entscheidung. Auch das trägt zur neu erfundenen Liebe bei, das in die Liebe stärker hineinzutragen, was bisher keinen so großen Raum in ihr hatte. Eine Entscheidung, die nur ich selber treffen kann, indem ich mich mit mir selber berate, indem ich mich vielleicht auch mit Freunden berate und irgendwann mal sage, das ist der Mensch, mit dem möchte ich zusammen sein. Und das wird so bleiben. Da kann er sich auf den Kopf stellen oder sie. Gut, wenn es zu schlimm getrieben wird, wenn es zu wild wird, dann kann das Wohlwollen auch wieder zurückgezogen werden. Irgendwann, aber nicht so schnell. Liebe ist auch eine Entscheidung. Dann, wenn wir das als Grundlage nehmen, dann werden wir die modernen Schwierigkeiten der Liebe leichter durchstehen können. Weil dann ist grundsätzlich klar, wo ich stehe. Und wenn das bei mir klar ist, wo ich stehe, fällt es dem anderen auch leichter, für sich zu sagen, wo er oder wo sie steht. Die Geschichte der Liebe geht nicht zu Ende. Nicht heute, obwohl sie schwierig geworden ist, und auch nicht morgen. Die Geschichte der Liebe geht immer weiter. Es liegt vollkommen an uns, welches Kapitel wir ihr möglicherweise neu hinzufügen. Haben Sie herzlichen Dank.